Guten Morgen, liebe Geschwister. Ihr werdet wahrscheinlich alle so ein bisschen an der Grenze sein zum Frieren, wenn ihr nicht schon erfroren seid. Ist ein bisschen frisch hier, aber ich kann euch auch nicht unbedingt jetzt versprechen, dass euch die Predigt warm macht. Und da die Sitzordnung ist auch nicht gerade geeignet, sich gegenseitig aufzuwärmen, noch hoffe ich, dass ihr trotzdem das durchhaltet. Und ich habe ja einen Vorteil euch gegenüber. Ich habe zumindest mal die Maske los. Ja, Advent. Der Michael hat mich freundlicherweise darauf hingewiesen, dass Advent ist. Da habe ich mir gedacht, sehr gut. Wäre ein Thema. Aber Advent beginnt nicht mit der Geburt Jesu, das ist schon klar, sondern Advent beginnt mit der Ankündigung, genau genommen. Und darum soll es in meiner Predigt gehen, die Ankündigung der Geburt Jesu. Und da haben wir einen Text in Lukas 1, einen sehr schönen Text. Lukas 1, ab Vers 26 bis 38 haben wir diesen Text. Im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt Galiläa namens Nazareth gesandt, zu einer Jungfrau, die verlobt war mit einem Mann namens Josef aus dem Haus Davids, und der Name der Jungfrau war Maria. Und der Engel kam zu ihr herein und sprach: Sei gegrüßt, du Begnadigte, der Herr ist mit dir, du Gesegnete unter den Frauen. Als sie ihn aber sah, erschrak sie über sein Wort und dachte darüber nach, was das für ein Gruß sei. Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden, und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben. Maria aber sprach zu dem Engel: Wie kann das sein, da ich von keinem Mann weiß? Und der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, hat auch einen Sohn empfangen in ihrem Alter und ist jetzt im sechsten Monat, sie, die vorher unfruchtbar genannt wurde. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach: Siehe, ich bin in die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Und der Engel schied von ihr. Ich finde diese Geschichte irgendwie außergewöhnlich, irgendwie auch schön. Ich würde sagen, wenn man nicht wüsste, dass es hier ja doch auch eine inspirierte, von Gott inspirierte auch Geschichte, die sich in der Realität auch so ereignet hat. Wenn man das nicht wüsste, dann würde man wahrscheinlich sagen, es ist eine der schönsten literarischen Erzählungen. Schön einfach durch die Knappheit und Schlichtheit der Sprache. Aber auch schön durch die Zartheit der Formulierung, mit der hier eigentlich ein ungeheuerliches, in der ganzen Geschichte der Menschheit beispielloses Geschehen berichtet wird. Wir hätten das ganz anders formuliert. Der Mensch hätte doch daraus eine ganz große Geschichte gemacht, mit viel drumherum und allem. Ja. Nein, das ist das Schöne eben auch an dem inspirierten Wort, dass es immer nur das Entscheidende, das Wesentliche in den Blick bringt. Ich möchte also über die Ankündigung der Geburt Jesu heute sprechen, und Das haben wir zunächst mal drei verschiedene Aspekte. Die Ankündigung, eine uralte Verheißung, erfüllt sich. Die Verkündigung der wunderbaren Geburt des Messias von der Jungfrau ist ja eine uralte Verheißung. Die wurde schon im Paradies prophezeit. In 1. Mose 3,15 sagt Gott zu der Schlange, und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Der Hinweis auf den Samen der Frau ist ja eigentlich ungewöhnlich, gell? Denn normalerweise kommt der Samen ja vom Mann. Die Nachkommenschaft wird bei Menschen wie bei Tieren vom Vater hergeleitet. Warum? Also wird in diesem Text der normale Sprachgebrauch durchbrochen. Das muss ja einen Grund haben. Ist es möglich, dass die hier gewählte Ausdrucksweise schon ein Hinweis auf die Jungfrauengeburt ist? Wird hier angedeutet, dass bei der Geburt des Messias zwar die Frau beteiligt ist, aber die Empfängnis ohne männlichen Samen zustande kommen wird? Und noch eine Sache ist mir bei der Beschäftigung mit diesem Text klar geworden. Mit dem Samen der Frau ist ja nicht nur der Herr Jesus selbst gemeint, sondern wir, die Gemeinde, Jesus, sind darin eingeschlossen. Jesus hatte zwar keine leiblichen Kinder, aber er hatte sehr wohl geistliche Kinder. Und das wird in Jesaja 53, 10 deutlich, wo es heißt, wenn er seine Seele zum Schuldopfer gegeben hat, so wird er Nachkommen sehen und lange leben. Das sind wir, die nachkommen, nicht? Die Jungfrauengeburt wurde im Übrigen auch schon vorher von Jesaja prophezeit, Jesaja 7, Vers 14. Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird ihm den Namen Immanuel geben. Die liberalen Theologen, denen ja dieses Wunder ein Dorn im Auge ist, ja, die versuchen das so zu erklären, dass sie sagen, dass hier gar nicht die eine Jungfrau oder von einer Jungfrau die Rede sei, sondern eher von einer jungen Frau. Aber das ist ein bisschen zu kurz gedacht, gell? Denn man muss sich ja sagen, im Grunde genommen, wieso sollte es ein Zeichen von Gott sein, ja, wenn eine junge Frau einen Sohn gebärt? Das ist ja nichts Außergewöhnliches, das kam wahrscheinlich jeden Tag in Israel vor. Also, das haut nicht hin. Als Gott zu Abraham sagte, dass er sein Heimatland und seine Verwandtschaft verlassen und sich in ein Land begeben soll, das er ihm zeigen wird, da war er Abraham im Traum erschienen. Aber diese Weise, sich mitzuteilen, war für Gott in diesem Fall zu unsicher. Schließlich war hier ein Punkt göttlichen Handelns erreicht, bei dem nichts schiefgehen dürfte. Und daher sandte er seinen Engel Gabriel, einer seiner mächtigsten Engel, um diese Sache auszurichten. Und wohin sandte er ihn? In Vers 26 haben wir das. Im 6. Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt Galiläas namens Nazareth gesandt. Der Name Galiläa bezeichnet ja das nördlichste Gebiet Palästinas. Dieser Landesteil wurde auch als Galiläa der Heiden genannt, wegen der vielen Heiden, die in diesem Gebiet gewohnt haben. Lag abseits des Zentrums israelitischen Lebens, wurde von den frommen Juden verachtet. Wird auch im Alten Testament kein einziges Mal erwähnt. Nazareth hatte wegen der dort herrschenden Unmoral einen ganz schlechten Ruf. Von daher kam eben auch dieses Sprichwort, kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Und nun geht ein Engel Gottes dorthin, um den einzig geborenen Sohn Gottes das Ziel aller Prophezeiungen anzukündigen. Man kann ja fragen, warum eigentlich begibt sich Christus so ins Inkognito. Geboren in einem Viehstall, aufgewachsen im Abseits des Städtchens Nazareth, unterwegs als mittelloser Wanderprediger. Warum gibt er sich nicht klarer zu erkennen? Warum verbirgt er sich in der Gestalt eines Ohnmächtigen, Abgelehnten, Verurteilten und schließlich Hingerichteten? Der dänische Philosoph Søren Kierkegaard hat auf diese elementare Frage eine tiefsinnige Antwort gegeben. Er schrieb, er war verhüllt in Elend und Niedrigkeit, damit nur der ihn finden kann, der ihn mit unendlicher Leidenschaft sucht. Ein zweiter Aspekt der Ankündigung, die Frage, wem wurde sie überbracht? Zu wem geht der Engel? Kurz vorher war ja der Engel Gabriel schon dem Hohepriester Zacharias erschienen, um ihm die Geburt von Johannes dem Täufer anzukündigen. Aber jetzt kommt der Engel zu Maria. Maria ist ja die lateinische Form für Miriam. Miriam war ein sehr häufiger Frauenname in Israel. Die Tochter, die Schwester von Mose etwa, hieß auch Miriam. Wer war diese Miriam, diese Maria? In den Augen der Menschen war sie wohl eine Miss Nobody, oder? Unbekannt und unbedeutend. Und sehr wahrscheinlich, dass Maria keine 20 Jahre alt war, möglicherweise sogar erst 16 Jahre. Das war nämlich ein durchaus übliches Heiratsalter in Israel. Und das ist schon wirklich bemerkenswert, ja. Also dieser hochgestellte Engel, der aus der unmittelbaren Nähe des allmächtigen Gottes kam, mit einem Auftrag versehen, der kommt zu einem jungen, unbedeutenden Mädchen in einer unbedeutenden und verachteten Stadt. So würden es die Menschen nicht machen, oder? Nein, so macht es aber Gott. Da passt auch etwas sehr gut dazu, was Paulus einmal gesagt hat in 1. Korinther 1, Vers 27. Da schreibt er, das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zuschanden zu machen. Und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zuschanden zu machen. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, um das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich vor ihm kein Fleisch rühme. Das ist die Antwort auf diese Frage. Darum hat Gott eben nicht eine reiche und hoch angesehene Frau in Jerusalem erwählt, sondern ein einfaches, armes Landmädchen. Darum ist unser Herr auch nicht in einem Palast geboren, sondern in einem Viehstall. Wohin also wurde der Engel gesandt? Vers 27. Zu einer Jungfrau, die verlobt war mit einem Mann namens Josef aus dem Haus Davids. Und der Name der Jungfrau war Maria. Zweimal wird betont, dass die Sendung des Engels nicht von einer Ehefrau, sondern von einer Jungfrau galt. Eine Jungfrau galt. Zu beide Male steht hier der Ausdruck Parthenos. Parthenos heißt Jungfrau. Und wer dieses Mädchen, diese Maria, die von der Ewigkeit her ausersehen war, die Mutter unseres Herrn zu werden, die Frau, deren Same der Schlange den Kopf zertreten soll, wer war sie? Es ist merkwürdig, wie schweigsam die Schrift darüber ist. Wir haben ganz, ganz wenige Aussagen, außer jetzt der hier bei der Ankündigung, aber ganz wenige Stellen, wo von Maria, der Mutter Jesu, gesprochen wird noch. Obwohl sie ja immerhin mindestens 30 Jahre mit ihrem Sohn das irdische Leben geteilt hat. Die Schrift beschränkt sich auf wenige Aussagen über ihr Leben. Ich denke, Gott wusste wohl, dass die Menschen dazu neigen, Menschen zu verherrlichen und zu verehren. Die Marienverehrung der katholischen Kirche hat in der Schrift keine Grundlage. Die erste Marienverehrung übrigens hat der Herr Jesus selbst zurückgewiesen. In Lukas 11, 27 und 28. Da heißt es, es geschah aber, als er dies redete, da erhob eine Frau aus der Volksmenge die Stimme und sprach zu ihm, glückselig ist der Leib, der dich getragen hat und die Brüste, die du gesogen hast. Er aber sprach, glückselig sind vielmehr die, die Gottes Wort hören und es bewahren. Das war eine klare Korrektur und Abweisung einer Marienverehrung. Das galt auch für seine Mutter. Auch sie war letztlich nicht glückselig, weil sie den Messias geboren hat. Das hat ihr viele Schmerzen bereitet. Sondern sie war glückselig, weil sie Gottes Wort gehorsam und demütig befolgte. Möchtest du glücklich sein? Das ist der Weg. Das ist der Weg. Beuge dich vor Jesus Christus. Lass ihn in deinem Leben Herrscher sein. Und es schließt natürlich auch ein, dass du das Wort Gottes nicht nur glaubst, dass es wahr ist, sondern dass du es auch zum Maßstab für deine Lebensführung machst. Noch etwas. Maria war mit dem Tischler Josef verlobt. Der Herr hatte die beiden zusammengeführt, damit Maria wegen der anstößigen Geburt vor dummem Gerede geschützt ist. Und auch natürlich, um Jesus das Bürgerrecht in Israel zu geben. Die Zeit der Verlobung dauerte in Israel gewöhnlich ein Jahr. Sie wurde als ein verpflichtendes Geschehen ganz ernst genommen. Von Untreue seitens der Braut während dieser Zeit wurde mit dem Tod bestraft. Das ist wichtig als Hintergrund zu wissen, gell? Aber jetzt zur eigentlichen Ankündigung. Vers 28. Und der Engel kam zu ihr herein und sprach: Sei gegrüßt, du Begnadigte. Der Herr ist mit dir, du Gesegnete unter den Frauen. Was für eine Ansprache. Die Ansprache als Begnadigte ist ja schon außergewöhnlich. Und deswegen außergewöhnlich, weil es nicht als gute Sitte galt, einer Frau überhaupt einen Gruß anzubieten. Versteht ihr? Das war in der Kultur damals in Israel durchaus ein bisschen ähnlich, wie das heute auch im Islam zu sehen ist. Ja? Von einer Gleichberechtigung war die jüdische Kultur weit entfernt. Und das wird auch an folgendem jüdischen Gebetswort deutlich. Ich danke dir, Gott, dass du mich nicht geschaffen hast als Heiden, als Aussätzigen oder als Frau. Solch ein Wort würde heute die ganze Frauenwelt auf die Palme bringen, oder? Erst im Christentum wurde die Frau auf einer Stufe mit dem Mann gesehen. Ein dritter Aspekt der Ankündigung noch. Der Gottessohn soll ins Fleisch kommen. Ich lese die Verse 31 bis 33 noch einmal. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden, und Gott der Herr wird ihm den Thron seines Vaters David geben, und er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben. Jesus soll er heißen. Jesus ist die griechische Schreibweise des hebräischen Jehoshua. Und dieser Name bedeutet, Jahwe ist Rettung. Gott ist Rettung. Der Herr ist Rettung, Jahwe. Er wird groß sein. Sohn des Höchsten wird er genannt werden. Also Sohn Gottes, des Schöpfers und Erhalters des Himmels und der Erden. Ich weiß nicht, ob Maria so ganz verstanden hat, was mit diesem Wort gesagt ist, ja. Wie unendlich groß der ist, den sie unter ihrem Herzen tragen sollte. Dass er als Gottes Sohn, auch selbst Gott ist, der ins Fleisch kommen musste, um die Menschheit zu erlösen. Wahrscheinlich hat sie das in dem Moment noch nicht verstanden. Der Herr Jesus war ja nicht nur erfüllt mit dem Heiligen Geist, er war gezeugt von dem Heiligen Geist. Und das ist ein ganz wesentlicher Unterschied. Ja, denn erfüllt mit dem Heiligen Geist war auch Johannes der Täufer, sogar schon im Mutterleib. Ja, aber er war dennoch ein sündiger Mensch gewesen. Vielleicht hat sich der ein oder andere schon mal gefragt, wie es denn möglich war, dass von Maria ein sinnloser Mensch geboren werden konnte, obwohl sie doch selbst sündig war. Die Erbsünde müsste doch von daher auf das Kind übergehen. Da habe ich mir manche Gedanken gemacht. Meine Erklärung sieht so aus. Ob sie wahr ist, kann ich nicht garantieren. Entschuldigung, brauche noch mal einen Schluck Wasser. Also, ich will auch das einen gleich vorwegschicken. Es kommt nicht darauf an, ja, dass wir Gottes Wort oder Gottes Tun erklären müssen oder erklären können. Es kommt darauf an, dass wir glauben. Das ist schon klar. Aber ich habe eine Erklärung. Nämlich die Erklärung sieht so aus, dass das Leben, das Gott dem ersten Menschen Adam eingehaucht hat, dass dieses Leben über die männliche Linie weitergegeben wird. Das hat einen Grund, warum ich annehme, dass es über die männliche Linie weitergegeben wird. Denn mit diesem Leben verbunden ist ja eben auch die Tatsache der Trennung von Gott. Ja? Und das ist ja dann die sogenannte Erbsünde, die man mitbekommt, schon bei der Geburt. Das heißt, diese Trennung von Gott ist schon von Anfang an da. Und die wird, warum denke ich, dass sie über die männliche Linie weitergegeben wird, wurde? Jeder Mensch wurde ja von einem, hatte einen Vater. Einen Vater, durch den er gezeugt wurde. Bis auf eine Ausnahme, Jesus. Er wurde vom Heiligen Geist gezeugt. Und so konnte eben dann der vom Heiligen Geist gezeugte sündlos sein, obwohl er von einer sündigen Frau geboren war. Das ist die einzige Erklärung eigentlich, die für mich nachvollziehbare Erklärung, warum eben es möglich war, dass Jesus sündlos geboren war. Christus ist wahrhaftiger Gott, aber ebenso auch ein wahrhaftiger Mensch. Jesus ist der einzige Mensch, der zwar der Geburt bedurfte, aber nicht der Wiedergeburt. Sicher konnte Maria die Tragweite all dessen nicht verstehen, sie musste es auch nicht. Jesus ist Gottes Sohn, das war genug für Maria. Wir sind Gottes Kinder, das muss auch genug sein für uns. C.S. Lewis hat in einem seiner Bücher geschrieben, der Sohn Gottes wurde ein Mensch, um es Menschen zu ermöglichen, Söhne Gottes zu werden. Das ist eigentlich das eigentliche Wunder von Weihnachten, kann man sagen. Nur wer das verstanden hat, der hat auch Weihnachten verstanden. Und jetzt möchte ich noch auf Maria eingehen. Ein vierter Punkt, das Mädchen Maria, welch ein Vorbild. Die jungen Schwestern, sind welche da? Die 15, 16, 17 oder 18 Jahre alt seid, sehe ich jetzt nicht gerade. Aber vielleicht hört welche zu, hören welche zu. Also in dem Alter, in dem Maria gewesen sein muss. Ihr sucht nach Vorbildern. Das ist normal und das ist gut. Aber die Frage ist schon, wo sucht ihr denn? Sucht ihr sie in der Glitzerwelt der Showbusiness? In der glamourösen Welt von Hollywood oder vielleicht in der leistungsorientierten Sportwelt? Wo auch immer. In der Welt werden Schauspieler, Models, Fernsehmoderatoren, Sportler, seltener auch Politiker oder Wissenschaftler in den Himmel gehoben. Die Medien machen Menschen zu Stars, ja zu Halbgöttern, denen die Massen zu Füßen liegen. Die zugrunde liegenden Kriterien sind Jugend, Schönheit, Begabung, Leistung. Einer dieser Halbgötter ist jetzt gestorben. Diego Maradona. Der argentinische Fußballgott, so wurde er genannt. Argentinien hatte wohl kaum je einen solchen Volkstrauertag erlebt. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Ein oder andere hat vielleicht auch etwas gesehen davon. Das war unglaublich. Unglaublich. Welche Emotionen da frei wurden in dem Volk, das da auf der Straße war, hinter dem Sarg her. Unglaublich. Manche gestandene Männer haben geheult wie Schlosshunde. Man konnte meinen, ihr ganzes Leben sei zerbrochen. Diese Leute, die hatten sich völlig mit Maradona identifiziert. Und das hat ihnen Bedeutung gegeben. Er war bedeutungsvoll, er war der beste Fußballer der Welt. Und ja, ich bin auch Argentinier und dann bin ich auch wer, oder? Das hat ihnen Bedeutung vermittelt. Und mit seinem Tod zerbrach ein Teil ihrer Identität und damit auch etwas von ihrer Bedeutung. Und daher die starken Emotionen. Aber was sagt uns Christen das? Wie können wir unsere Bedeutung in Christus finden, indem wir uns mit ihm identifizieren? Ja? So wie die Menschen sich mit Maradona identifiziert haben, so sollen und können wir uns mit Christus identifizieren. Und das hat die gleiche Auswirkung, nämlich etwas von der Bedeutung, die Christus hat, die wird auch in unserem Leben dann sein. Wir haben diese Bedeutung in Christus. Nicht in uns selbst, aber in Christus. Also, das Angebot an Vorbildern in der Welt ist riesig, aber ich kann allen, die nach Vorbildern suchen, nur raten, sucht nicht in der Welt. In der Bibel, in der Kirchengeschichte auch, finden wir viele Menschen, die als Vorbilder tauglich sind und deren Leben und Wirken uns anspornen kann. Zum Beispiel Maria. Und da möchte ich noch was vorausschicken. Weil die katholische Kirche Maria in unangemessener Weise überhöht, ja geradezu vergöttlicht, sind wir Evangelischen an dieser Stelle besonders empfindlich. Wir neigen dazu, das Kind mit dem Bad auszuschütten, um das heißt Maria gänzlich zu ignorieren. Und das ist auch nicht richtig. Ja? Das hat sie nicht verdient. Sie war gewiss nicht fehlerlos, wie ja alle Gottes Männer und Frauen in der Bibel mit Fehler behaftet waren. Ich denke da so an die Situation, wo sie zusammen mit ihren Söhnen, anderen Söhnen, versuchte, Jesus sicherzustellen, weil sie meinte, er sei von Sinnen, sprich durchgedreht. Ja. Nachzulesen Markus 3. Es gibt keine fehlerfreien Menschen. Trotzdem ist Maria eine Frau, die man einfach bewundern muss. Drei erstaunliche Eigenschaften können wir in unserem Text bei ihr sehen. Demut, Glaube und Gehorsam. Die erste Eigenschaft, Demut. Ich zitiere noch einmal Vers 28. Und der Engel kam zu ihr herein und sprach, sei gegrüßt, du Begnadigte, der Herr ist mit dir, du Gesegnete unter den Frauen. Welch ein Gruß. Und in Vers 30 spricht der Engel, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Die Ausdrücke Begnadigte oder Gnade finden bezeichnet ja einerseits schon einen besonderen Gnadenbeweis, der Maria zuteil werden soll, aber sie macht auch deutlich, dass Maria der Gnade bedürftig war, dass sie eben auch Sünderin war, die Vergebung brauchte. Wenn die katholische Kirche sie als sündlos bezeichnet, dann müsste sie erst mal erklären, wie Maria, deren Eltern doch von der Erbsünde betroffen waren, wie sie dann hat sündlos geboren werden können. Gell? Bei Jesus haben wir diese Lösung, bei der Maria nicht. Sie hatte sündige Eltern, beide Elternteile. Also konnte sie nicht sündlos geboren werden. Aber Vers 29, da, und übrigens, Maria zieht sich selber ganz bestimmt nicht für sinnlos. Ja, da war sie viel zu demütig, um von sich selbst so hoch zu denken. Und das wird ja auch an ihrer Reaktion deutlich, in Vers 29. Als sie ihn aber sah, erschrak sie über sein Wort und dachte darüber nach, was das für ein Gruß sei. Eigentlich steht hier ein stärkerer Ausdruck, das Wort diatarasso. Die Elberfelder übersetzt, sie war bestürzt über ihr Wort. Und das ist eigentlich auch noch viel zu schwach, um das auszudrücken, was diatarasso bedeutet. Das heißt nämlich wörtlich, in seinem Inneren durchgeschüttelt zu werden. Ja, dia und terrasso heißt schütteln, ja, durchschütteln. Durchgeschüttelt zu werden, ja, bestürzt, durchgeschüttelt war sie nicht über die Erscheinung des Engels, sondern über seine Anrede. Und das zeigt, dass Maria über sich selbst nicht hochdachte. Von diesem himmlischen Boten so geehrt zu werden, das macht diese junge Frau ganz benommen. Sie konnte es nicht verstehen, weil sie sich der anmutigen Schönheit ihres Charakters nicht bewusst war. Eine erstaunliche Demut. Darf ich euch Frauen einen Rat geben? Verbringe mindestens so viel Zeit mit dem Herrn, wie du vor dem Spiegel stehst. Ich verspreche dir, dass das deiner Schönheit wesentlich auch zuträglicher wäre als Puder und Lippenstift. Bin gespannt auf hinterher. Das ist die zweite Eigenschaft bei Maria, ein erstaunlicher Glaube. Kurz vorher war der Engel Gabriel dem hohen Priester Zacharias erschienen und hat ihm die Geburt von Johannes dem Täufer angekündigt. Und wir erinnern uns sicher daran, dass der Priester dann stumm aus dem Tempel zurückkam. Und erst als ihm der Sohn dann geboren war, findet er die Sprache wieder. Der Grund dafür war, dass er auf die Botschaft des Engels mit Unglauben reagiert hat. Dass er gesagt hat, woran soll ich das erkennen? Denn ich bin ein alter Mann und meine Frau ist in fortgeschrittenem Alter. Das war sein Einwand. Da es in der Geschichte Israel aber eine Sarah gegeben hat, die im Alter von 90 Jahren noch ihre erste Geburt hatte, hätte das eigentlich bei Zacharias kein Glaubensproblem sein dürfen. Und deswegen hat der Engel gesagt, dass er verstummen soll. Wie so ganz anders stellt sich nun diese zweite Ankündigung durch den Engel Gabriel dar. Im Unterschied zu Zacharias wurde Maria das Unglaublichste gesagt, nämlich, dass sie den Messias, den Sohn Gottes, gebären sollte. Und zwar gebären als Jungfrau. Das war wirklich schwierig zu glauben, aber sie war bereit zu glauben. In Vers 35, Maria aber sprach zu dem Engel, wie kann das sein, da ich von keinem Mann weiß? Und der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und diese schlichte Frage ist ein Ausdruck der Verwunderung, nicht des Unglaubens. Sie zweifelte nicht daran, dass sie einen Sohn gebären wird, aber sie fragt mit Recht, wie das geschehen kann. Und daher wird sie auch nicht getadelt, vielmehr geht der Engel auf die Frage ein und erklärt es hier. Eigentlich kann man es nicht wirklich erklären, das, was hier geschehen soll. Das ist ja etwas, was für unseren Verstand unfassbar ist. Daher drückt es der Engel auch sehr zurückhaltend aus. Die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Hier handelt es sich, wie schon gesagt, um ein Mysterium, das unsere Verstehensmöglichkeit bei weitem übersteigt. Und daher sollten wir auch gar nicht erst versuchen, es zu erklären. Vers 36, siehe, Elisabeth, deine Verwandte, hat auch einen Sohn empfangen in ihrem Alter und ist jetzt im sechsten Monat schwanger. Sie, die vorher unfruchtbar genannt wurde. Der Engel möchte mit diesem Hinweis Maria helfen, das Unfassbare zu glauben. Und ich denke, er wusste, dass er und was er ihrem Glauben hier abgefordert hat. Und so verweist er schließlich auf die Allmacht Gottes. Vers 37 sagt er, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Gott hat Adam geschaffen, nicht nur ohne Zutun eines Mannes, sondern auch ohne Zutun einer Frau. Gott hat Eva geschaffen, mit Zutun eines Mannes zwar, aber auch ohne Zutun einer Frau. Nichts ist daher leichter als zu glauben, dass auch Jesus ohne Zutun eines Mannes, aber mit Zutun einer Frau von Gott ins menschliche Dasein gerufen werden konnte. Hat unser Gott nicht Himmel und Erde geschaffen aus nichts, ohne dass irgendetwas von irgendeiner Seite dazu getan worden wäre? Nein. Trägt er nicht alle Dinge auch heute noch mit seinem kräftigen Wort? Ja. Was bei Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Maria hat daran keinen Moment gezweifelt. Ein erstaunlicher Glaube. Der Bibelausleger besser sagt, Maria hat die Frau wieder zu Ehren gebracht. Der Unglaube der Eva hat Sünde und Tod gebracht. Der Glaube der Maria dagegen zum Erlöser von Sünde und Tod verholfen. Und noch eine dritte Eigenschaft finden wir bei ihr, ein erstaunlicher Gehorsam. Der Engel Gabriel sagt zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria. Und als er das sagte, hoffte er, dass sie nicht bemerken würde, dass er selbst unter seinen gewaltigen Flügeln vor Furcht zitterte. Ich weiß, davon steht nichts in der Bibel. Aber ich dachte, er muss ja gezittert haben. Ja, wenn er wusste, dass die Zukunft der ganzen Schöpfung von der Antwort dieses jungen Mädchens abhing. Was, wenn sie sich verweigern würde? Wäre ja verständlich. Immerhin war das Ganze ja auch mit einer gewaltigen Zumutung verbunden. Wenn sie als Unverheiratete schwanger würde, könnte das bedeuten, dass man sie steinigt. Und auf jeden Fall wäre es eine große Schande für sie und ihre Familie. Wer würde ihr denn die Wahrheit schon abnehmen? Es war also nicht nur ein entscheidender Augenblick für die Menschheit, sondern auch in Marias Leben. Man kann sagen, es kam nach dieser Aussage des Engels für Maria alles darauf an, dass sie bedingungslos glaubte und gehorchte. Bedingungslos. Das forderte ihr eine absolute Hingabe an Gott ab. Ihr Ja-Wort an diesen Auftrag würde unumkehrbar sein. Ich kann mir vorstellen, dass Herr Gabriel wirklich Erleichterung hatte, als Maria im Glauben antwortete. Lesen Sie in Vers 38, Maria aber sprach: Siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Und der Engel schied von ihr. Gottlob, sie hat in aller Einfalt ihr Ja-Wort gegeben. Sie hat sich damit für das ganze weitere Leben dazu entschieden, Sklavin des Herrn zu sein. Welch eine erstaunliche Ergebenheit, welch ein erstaunlicher Gehorsam. Und noch übersieht sie gar nicht, was damit alles verbunden sein würde, all die Kämpfe, die auf sie zukommen werden. Sie versteht aber wie auf einem Felsen mitten im Meer, an dem alle Wogen zerschellen müssen. Glaube und Ergebenheit in den Willen Gottes geben unserem Leben einen unerschütterlichen Halt. Maria sah in ihrer Einfalt nur auf die Gnade des Herrn und vergaß sich selbst. Das macht sie zur kühnsten Glaubensheldin. Und das lässt sie so tapfer ihr Ja und Amen zu dieser bedrohlichen, aber auch beglückenden Verheißung sagen. Und von Otto Stockmeier, einem Bruder, der jetzt schon nicht mehr lebt, aber hat einmal geschrieben, das letzte Wort aus dem Munde der Elisabeth als der werdenden Mutter des Täufers war: Der Herr hat meine Schmach hinweggenommen. Während Maria von Anfang an bereit war, Schmach auf sich zu nehmen. Von Maria können wir also alle lernen. Alle. Nicht nur die jungen Frauen, auch die reiferen Frauen. Nicht nur die jungen Männer, auch die reiferen Männer. Auch einer wie ich, der schon 47 Jahre gläubig ist. Wir alle können von Maria lernen. Von ihrer Demut, von ihrem Glauben, von ihrem Gehorsam. Und wir können und sollten ihrem Vorbild nacheifern. Wie kann das sein? Nun, indem wir uns so selbstvergessend wie Maria in den Dienst Gottes stellen. So gläubig, so selbstverleugnend, so leidensbereit, so ergeben, so gehorsam, ja, und auch so freudig unserem Retter Jesus Christus uns ausliefern. Amen. Ich möchte beten. Ja, Vater, wir sind beeindruckt von Maria, dieser jungen Frau, die für die Menschen sicher ganz unwichtig war, aber die berufen war durch dich, den Herrn Jesus als Mutter in diese Welt zu bringen. Wir sind wirklich beeindruckt von ihrer Demut, von ihrem Glauben, von ihrem Gehorsam, Herr. Und wir bitten, Herr, dass doch auch wir in diesen so wichtigen Eigenschaften weiterkommen, wachsen und dass du die Gnade dazu gibst, Herr, damit wir dir Ehre machen können. Herr. Bewahre uns davor, dass wir hoch von uns denken. Herr, du hast dich entäußert von deiner Geburt an bis zum Kreuz. Herr, in dieser Entäußerung, sie ist auch von uns immer wieder gefordert. In der einen oder anderen Sache, vielleicht nicht immer in der ernsten Bedeutung wie bei dir, aber doch sind wir immer wieder gefordert, uns zu entäußern, wegzuschauen von uns selbst, nicht mehr uns wichtig zu nehmen, Herr, sondern dass wir dich und dein Heil wichtig nehmen und auch unseren Nächsten, die wir lieben sollen. Hab bloß Dank, Herr, dass wir das lernen dürfen in deiner Schule. Amen.